In seiner Regierungserklärung setzt Merz auf Eskalation und kündigt eine Sprache der Machtpolitik an. Auf eins hat die Rede für Sie analysiert. Affäre um Ex-Dr. Vogt. Bundes-BSW fordert Rücktritt. Wolf will Koalition fortsetzen. Und in der Corona-Enquete-Kommission spricht Hans-Georg Maaßen offen über die Ausschaltung des Parlaments durch das Covid-Regime. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten auf 1. Bevor wir in unserem heutigen Schwerpunkt die jüngste Regierungserklärung von Friedrich Merz analysieren, zunächst einige aktuelle Nachrichten vom Freitag. Ein Migrant aus dem Südsudan hat in Hamburg eine 18-jährige Frau vor eine einfahrende U-Bahn gezerrt. Der Mann hatte sein Opfer auf einem Bahnhof im Stadtteil Wandsbek unvermittelt angegriffen, so die Polizei der Hansestadt in einer Pressemitteilung. Die Frau und auch der Angreifer kamen ums Leben. Die Tat ereignete sich bereits am Donnerstagabend. Weitere Erkenntnisse hat die Polizei nach eigenen Angaben bislang nicht. Offizielle Zahlen der Justiz zeigen das Ausmaß der Gewaltkriminalität durch Ausländer in Österreich. Bis zum 1. November 2025 kam es laut einer parlamentarischen Anfrage von FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker zu insgesamt 1.151 rechtskräftigen Verurteilungen von nicht-österreichischen Staatsangehörigen. Allein 914 davon betreffen schwere Körperverletzungen. Hinzu kommen 41 Morde, 68 Vergewaltigungen sowie 43 Fälle von sexuellem Missbrauch an Unmündigen. Weitere 85 Verurteilungen entfallen auf sexuelle Belästigung und öffentliche geschlechtliche Handlungen. Die meisten verurteilten Täter stammen aus Rumänien, Syrien, Serbien, der Türkei und Afghanistan. Die Zahlen stammen vom österreichischen Justizministerium. Das ebenso angefragte Innenministerium von Gerhard Karner verweigerte die Beantwortung der Fragen hingegen. Nach dem Entzug des Doktortitels von Thüringens Ministerpräsident Mario Vogt droht Streit im Bündnis Sarah Wagenknecht. Die Partei ist Teil der Erfurter Landesregierung. Der BSW-Bundesvorsitzende Fabio De Masi legte am Donnerstag einen Rücktritt Vogts nahe, sollte der Titelentzug vor Gericht Bestand haben. Zugleich kritisierte De Masi indirekt den Umgang Vogts mit der Affäre. Wörtlich sagte er: "Ich kann der Landesregierung nur empfehlen, keinen Zweifel an der Unabhängigkeit wissenschaftlicher Institutionen in Deutschland aufkommen zu lassen." Ganz anders äußerte sich die BSW-Landesvorsitzende Katja Wolf. Sie stellte sich hinter den Ministerpräsidenten und erklärte gegenüber auf 1, die Entscheidung der Universität Chemnitz werfe durchaus Fragen auf. Zugleich betonte Wolf, an der Koalition festhalten zu wollen. Wörtlich sagte sie: "Unabhängig davon arbeitet die Landesregierung geschlossen und mit voller Kraft weiter für Thüringen." Der BSW-Bundesvorstand blickt kritischer auf das Bündnis in Thüringen, das er für die zuletzt schlechten Umfragewerte der Partei mitverantwortlich macht. Eine Gelegenheit für ein Ende der Regierungsbeteiligung bietet sich bereits am kommenden Mittwoch. Dann will die AfD einen Misstrauensantrag gegen Mario Vogt einbringen. Als neuer Ministerpräsident soll der AfD-Landesvorsitzende Björn Höcke kandidieren. Die Grünen drängen offenbar auf die Vorbereitung einer sogenannten Farbenrevolution im Iran. So jedenfalls deuten Beobachter einen aktuellen Antrag der Fraktion im Bundestag. Darin verlangen die Grünen unter anderem die Organisation von Gesprächen der, Zitat, vielfältigen Zivilgesellschaft über eine mögliche politische Zukunft des Landes. Gemeint ist offenbar die Koordinierung iranischer Oppositionsgruppen im Ausland. Kritiker sehen darin den Versuch, von Deutschland aus aktiv in die inneren Angelegenheiten des Iran einzugreifen. Am Donnerstag hielt Bundeskanzler Friedrich Merz eine programmatische Regierungserklärung. Mit Blick auf die Europäische Union sagte er wörtlich: "Wir sind nämlich auf der Welt auch eine normative Alternative und müssten zur Durchsetzung unserer Vorstellung künftig selbst die Sprache der Machtpolitik sprechen lernen." Diese Worte kamen im Bundestag gut an. Das Sitzungsprotokoll verzeichnet ausdrücklich Beifall nicht nur aus der Koalition, sondern auch von Teilen der Grünen. Doch was bedeutet die Ankündigung von Merz konkret? Auf 1 Nachrichtenleiter Martin Müller-Mertens kommentiert.
Es ist wieder einmal Zeitenwende in Deutschland und wieder bot der Bundestag die Bühne dafür. Denn hier wurde gestern Schluss gemacht mit dem defensiven Gequatsche von Abschreckung und Verteidigung. In einer arroganten Attitüde, also wie immer, steigerte sich Friedrich Merz in eine bellizistische Raserei. Denn seine Forderung nach einer Sprache der Machtpolitik leitete der Kanzler ein mit seiner Selbstüberhöhung des westlich progressiven Imperialismus. Wir, so der Kanzler, er meinte damit die EU, vor allem aber die sie tragende Ideologie, also wir sind eine normative Alternative. Normativ, der Begriff bedeutet eine verbindliche Vorgabe, deren Richtigkeit feststeht, deren moralische Höherwertigkeit zum Handeln zwingt. Das war keine Kriegserklärung aus Dummheit, wie einst bei Baerbock. Das war der stolz zur Schau getragene Wahn, dass Brüssel und seine Vasallen zum Krieg verpflichtet sind. Zur Unterwerfung und Neuordnung, um die normative Alternative auch durchzusetzen. Dass der Zweck dabei die Mittel heiligt, sagte Merz nicht. Aber er meinte es. Denn aus dem Mund des BlackRock-Mannes sprach jener missionarische Eifer, der gesetzmäßig zur völligen Enthemmung führt. Das kennt man aus der Hundenrede von Kaiser Wilhelm und natürlich von den Grünen. Aber jetzt hat der Kopf des Ancien Regimes es offen ausgesprochen.
Nach der Regierungserklärung folgte die Aussprache im Bundestag. Die Bewertungen fielen erwartungsgemäß unterschiedlich aus. Oppositionsführerin Alice Weidel forderte mehr Einsatz der Bundesregierung für den Frieden. Auf Merz' Aussagen zur Machtpolitik ging sie jedoch nicht direkt ein. Die Grünen dagegen machten klar, ihnen geht der Kurs der Koalition noch nicht weit genug. Sie drängen auf eine noch konsequentere Aufrüstungspolitik.
Es ist ein Fehler, dass Sie sich dem von Donald Trump initiierten Friedensrat verweigern. Das Gremium ist eine Chance, die vielfältigen Blockaden durch eine handlungsunfähige UN aufzulösen.
Und Herr Bundeskanzler, mir reicht das nicht, ein Satz als Bekenntnis zur Ukraine. Sie haben in Ihrer Zeit als Oppositionsführer jede Woche im Deutschen Bundestag gesagt, es braucht mehr Unterstützung, es braucht breitere Waffensysteme.
Die Linie von Friedrich Merz zeigt sich auch bei der neuen vorerst freiwilligen Wehrpflicht. Doch wie lange die Freiwilligkeit gilt, ist offen. Auffällig ist jedoch, bereits im vergangenen Jahr stieg die Zahl der abgelehnten Anträge auf Kriegsdienstverweigerung deutlich. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linksfraktion hervor. Besonders auffällig ist dabei, 99% der Ablehnungen wurden mit Formfehlern begründet. Eine inhaltliche Auseinandersetzung verweigern die Behörden also bewusst. Wie sehen die Bürger die nun eingeführte Wehrpflicht? Auf 1-Reporter Roy Grassmann hat nachgefragt.
Wenn sie nicht genug zusammenkriegen, das werden sie nicht, dann werden sie das wieder einführen mit der Gewissensprüfung. Aber ich weiß gar nicht, wozu das sein soll. Ich habe also keine Angst, dass der Russe kommt. Was will er hier? Unsere Kartoffeln? unsere kaputten Straßen? Unsere Flüchtlinge? Was will er damit?
Ich empfinde es als eine Pflicht. Dementsprechend sollte das noch viel deutlicher verfolgt werden.
Ich wäre auch in dem Szenario so, dass ich ablehnen würde, weil ich einfach keine Unterstützung von Krieg, also da ich Krieg nicht unterstützen möchte und ein Verfechter davon bin, dass man alles mit Frieden löst. Und ich glaube, sie denken jetzt, dass sie im Zugzwang sind, die Leute jetzt unbedingt dazu zu bringen, jetzt bei der Armee mitzumachen.
Friedrich Merz lässt an seinen Absichten keinen Zweifel. Deutschland soll unter seine Ägide kriegsbereit werden. Wer sich dagegen ausspricht, muss mit einer Reaktion in der Sprache der Machtpolitik rechnen. Umso wichtiger ist es, dass sich nach wie vor Stimmen für den Frieden erheben, wie sie bei Auf 1 regelmäßig abgebildet werden. Bei dieser Arbeit können Sie uns helfen mit einer Spende unter www.auf1.tv. Spiegel.de/unterstützen. In Ludwigshafen sollen Journalisten von Spiegel Online ohne Erlaubnis in ein AfD-Wahlkreisbüro eingedrungen sein. Das erklärte der rheinland-pfälzische Landtagsabgeordnete Joachim Paul in einer Stellungnahme auf X. Danach haben Vertreter des Spiegel das Gelände betreten, dort Bildaufnahmen gemacht und Interviews mit zufällig anwesenden Personen geführt. Dabei sollen sie behauptet haben, Paul habe ihnen die Dreharbeiten im Vorfeld gestattet. Wie auf eins jedoch exklusiv durch den AfD-Politiker erfuhr, war genau das ausdrücklich nicht der Fall. Vielmehr hatte er mehrere Anfragen von Spiegel Online abgelehnt. Der Versuch ging jedenfalls gründlich schief. Paul verständigte umgehend die Polizei und erstattete noch vor Ort Anzeige gegen die Eindringlinge. Die Personen wurden durchsucht, die angefertigten Filmaufnahmen beschlagnahmt. Weder die örtliche Polizei noch Spiegel Online selbst äußerten sich auf 1 Anfrage zu dem Vorfall. Vertuscht der Freistaat Bayern linksextreme Angriffe auf das Bahnnetz? Diesen schweren Vorwurf erhebt der AfD-Landtagsabgeordnete René Dierkes. In einer Anfrage, die auf 1 exklusiv vorliegt, erkundigt er sich nach den Folgen von Anschlägen und Sabotageakten auf den Bahnverkehr. Das Ergebnis ist brisant. Allein im vergangenen Jahr summierten sich über 158.000 Verspätungsminuten durch sogenannte Fremdeinwirkung. Das entspricht rund 110 Tagen Stillstand. Zwar fallen unter Fremdeinwirkung auch Unfälle und Suizide, doch Dierkes stellt die entscheidende Frage. Wörtlich sagt er, können 110 Tage Verspätung allein durch Unfälle verursacht werden, zumal sich linksextreme Angriffe auf die Infrastruktur häufen? Der Abgeordnete verweist auf jüngste Sabotageakte, etwa am Berliner Stromnetz. Auch das Bahnnetz war in den vergangenen Jahren Ziel von Angriffen, etwa auf den Strecken Bremen-Hamburg und Duisburg-Düsseldorf. In beiden Fällen bekannten sich Anarchisten zu den Taten. Auffällig ist, große Teile der Anfrageantwort wurden als Verschlusssache eingestuft. Und auch Bahnunternehmen mauern. Die Agilis Verkehrsgesellschaft teilte auf 1 mit, solche Vorfälle gar nicht gesondert zu erfassen. Im Bundestag hat die Corona-Enquete-Kommission ihre Arbeit fortgesetzt. In dieser Woche ging es um die Rolle des Parlaments bei den damaligen Entscheidungen. Für besondere Aufmerksamkeit sorgte der Auftritt des früheren Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen. Der Jurist kritisierte nicht nur die mangelhafte Einbindung der Abgeordneten. Er ging deutlich weiter. Corona sei als Vorwand genutzt worden, um Macht an sich zu reißen durch die Regierung und die Verwaltung.
Erst mit zeitlichem Abstand und auf der Grundlage inzwischen zugänglicher Dokumente, insbesondere der freigeklagten RKI-Akten, wird sichtbar, dass es während der Pandemie zu einer tiefgreifenden Verschiebung der Machtverhältnisse gekommen ist, weg von der Legislative hin zur Exekutive. Die Bundesregierung und die Landesregierung nutzten die pandemische Ausnahmesituation, um Entscheidungen zu zentralisieren, das Parlament faktisch zu umgehen und tiefgreifende Grundrechtseingriffe überwiegend exekutiv durchzusetzen.
Freiheit für Bianca Witschel. Unter diesem Motto steht heute eine Demonstration der Freien Sachsen in Dresden. Bereits ab 14 Uhr versammelten sich die ersten Teilnehmer zu einer Mahnwache am Martin-Luther-Denkmal. Der Demozug selbst soll sich erst nach unserem Redaktionsschluss circa ab 18 Uhr in Bewegung setzen. Die Veranstalter wenden sich nach eigenen Angaben gegen die erneute Ladung zum Haftantritt für die noch aus den Corona-Jahren bekannte Ärztin Bianca Witschel. Unter anderem wird ihr die Ausstellung von Maskenattesten vorgeworfen. Dafür soll sie nun 1,5 Jahre im Gefängnis verbringen. Besonders brisant? Die Ladung erfolgte nur wenige Tage, nachdem Bundesgesundheitsministerin Nina Wagen erklärt hatte, für Ärzte gelte in Deutschland Therapiefreiheit. Wie umstritten das juristische Manöver ist, zeigt nicht zuletzt eine auf der Mahnwache vorgestellte Petition, die eine Amnestie für die mutige Ärztin fordert. Bis Redaktionsschluss hatten bereits mehr als 20.000 Personen für die Rehabilitierung Witschels unterschrieben. Auf 1 hatte bereits im Herbst über ein brisantes Geheimtreffen im österreichischen Seefeld berichtet. Gastgeber waren Ex-Kanzler Sebastian Kurz und Ex-Minister Karl Theodor zu Guttenberg, die rund 80 handverlesene Gäste aus Politik, Wirtschaft und Tech-Szene in ein 5-Sterne-Hotel geladen hatten. Darunter auch die deutsche Wirtschaftsministerin Katharina Reiche. Der Spiegel hat nun die Namen weiterer Teilnehmer veröffentlicht. Diese zeigen laut Beobachtern, wie politisch das angeblich private Treffen war. Unter den Teilnehmern befand sich etwa der ukrainische Energiemanager Maxim Timtschenko, Chef des größten privaten Energieunternehmens der Ukraine. Laut Medienberichten warb er in Seefeld um westliche Hilfe und Investitionen. Nur Wochen später traf er Reiche erneut bei einem offiziellen Termin in Kiew. Ebenfalls auf der Gästeliste der US-Unternehmer Auren Hoffmann, der als enger Vertrauter von Tech-Milliardär Peter Thiel gilt. Hoffmann wurde mit dem Unternehmen RapLeaf bekannt, das bereits früh umfangreiche Verhaltensprofile von Internetnutzern samt persönlicher Kontaktdaten sammelte. Auf 1 Innenpolitik-Redakteur Philipp Hoemer kommentiert vor diesem Hintergrund, Zitat, nicht nur in Davos, sondern auch in Seefeld dürfte die Errichtung des digitalen Gefängnisses weiter vorangetrieben worden sein. Und wir kommen zum Interview des Tages und am heutigen Freitag damit zu etwas Kultur. Der Roman Herrengedeck des Autors Volker Zierke war gerade wegen seiner scharfen Kritik am Zustand der deutschen Opposition ein kommerzieller Erfolg. Auf 1 konnte mit ihm über sein Werk sprechen.
Wir sprechen heute mit Volker Zierke. Er ist Autor beim Jung Europa Verlag, hat inzwischen sein 3. Buch vorgelegt, Herrengedeck. Der Roman fand sowohl wirkt in Kreisen der politischen Opposition als auch in der Mainstream-Presse rege Beachtung. Wir freuen uns, dass Herr Zierke heute mit uns über sein Werk sprechen wird. Herr Zierke, können Sie unseren Zuschauern zum Einstieg einmal kurz zusammenfassen, worum es in Herrengedeck eigentlich geht?
Ja, die Geschichte von Herrengedeck folgt einem jungen Rechten, aber nach seiner aktivistischen Zeit, nach seiner Zeit bei den Identitären. Er ist bei der Patriotischen Partei im Parlament in Sachsen gelandet und muss dort seinen Lebensunterhalt bestreiten. Aber aufgrund der Erfahrungen, die er zuvor gemacht hat, ist er ja desillusioniert und mit seinem Werdegang auch nicht ganz zufrieden. Er verliebt sich in eine junge Frau, kämpft um sie, kämpft aber auch natürlich um die Idee, die ihn begeistert hatte einstmals, um den Patriotismus.
Ihr namenloser Protagonist sagt über sich selbst, ich will keinen Erfolg haben, aber es wäre schön, wenn am Ende wenigstens alles einen Sinn ergibt. An welchem Punkt hat der politische Kampf für den Protagonisten seinen Sinn verloren?
An dem Moment, wo der politische Kampf zum Ausverkauf wird und statt Regenbogenflaggen Deutschlandflaggen verkauft werden, ist für uns praktisch nichts mehr gewonnen, sondern es ist einfach nur dasselbe vom Gleichen.
Ihr Charakter verkörpert quasi den Nihilismus und den Hedonismus der heutigen Zeit. Als Gegenentwurf fungieren im Roman wirkt einige Charaktere aus dem traditionell katholischen Milieu. Kann der politische Katholizismus denn ein ernsthafter Gegenentwurf wirkt zur politischen Sinnkrise der heutigen Zeit sein?
Ich wünschte, er wäre es. Das Problem mit dem Katholizismus ist, dass er die Massen nicht mehr in dem Maße begeistert wie vor, sagen wir, 400 Jahren noch. Und ich glaube auch nicht, dass er die Antwort bietet auf die grundlegenden Fragen der Postmoderne.
Ja. Im Vergleich zu Ihren beiden bisherigen Werken ist die Sprache, die Sie in Herrengedeck verwenden, ja ein klarer Bruch. Die Figuren, die Sie auftreten lassen, sprechen sehr derb. Häufig auch vulgär. Warum haben Sie sich denn für diesen Sprachstil entschieden?
Weil tatsächlich junge Menschen, glaube ich, aus einer bestimmten Zeit, aus einem bestimmten Jahrgang so reden, weil auch die Gossensprache Berücksichtigung in Literatur finden muss, weil ich auch versuche, eine Rückkopplung an diese Zeit und diese Generation von Aktivisten, der ich auch selber angehört habe, zu finden. Und das, ich will nicht sagen, wahrheitsgetreu abzubilden, aber ich möchte, dass das als angemessenes Zeitdokument aufgenommen wird. Und so reden wir. Das ist leider so.
Stichworte reden. An einer Stelle im Roman sagt ihr Charakter, ich leide an einer Hitler-Psychose. Hitler-Psychosen würde man jetzt im Allgemeinen mit dem linken Lager verbinden. Das Stichwort wäre in diesem Fall der Schuldkult. Was ist denn eine Hitler-Psychose von rechts?
Der Nationalsozialismus war, das muss man völlig wertfrei anerkennen, die letzte Ideologie, die es noch geschafft hat, Millionen hinter sich zu versammeln. Heute ist von so einer Energie, die ich wie gesagt nicht positiv oder negativ beurteilen möchte, aber von dieser Energie ist einfach nichts mehr zu spüren. Es ist einfach nichts mehr übrig geblieben. Und alles, was die Rechten versuchen, ist sozusagen bloße Ressentiments aufzugreifen, bloße Stimmungen aufzufangen, denen hinterherzurennen, ohne das irgendwie zu einer festen Ideologie, zu einer festen Weltanschauung zu verbinden, die in der Lage ist, überhaupt noch die Massen zu mobilisieren und auf einen gemeinsamen Fuß zu stellen. Und ich glaube, dass das ein ganz, ganz großes Problem ist, und das sieht man ja auch an der Rechten, dass es auch ein großes Nostalgieproblem ist. Das heißt, dass alles, was mit den Rechten verbunden ist, was immer gern reininterpretiert wird, die Uniformen und der Baustil und wie das alles ist, das ist im Prinzip alles auf vergangene Zeitalter, von mir aus auf den Nationalsozialismus, aber auch aufs Kaiserreich, immer wieder runtergebrochen wird und darauf rekurriert, ohne was Neues wirklich zu erschaffen. Und das ist ja die Aufgabe eigentlich der Rechten, was Neues zu erschaffen, nicht nur eine neue Weltanschauung zu schaffen, sondern ja ein ganz neues Denken.
Sie beschreiben in Ihrem Roman ja einen moralischen Sittenverfall, auch gerade auch in Kreisen der politischen Rechten. Ihre Charaktere kratzen teilweise an der Schwelle zum Alkoholismus oder überschreiten diese. Es wird Kokain konsumiert. Sie schildern auch sexuelle Übergriffe. Es gibt eigentlich keine rechte politische Gruppe, die in dem Roman gut wegkommt. Weg der AfD werfen sie vor, dass es sich um Anzugträger ohne politische Vision handelt. Die Identitären flüchten sich, wirkt in blinden Aktionismus. Die Burschenschaften beschreiben sie als degenerierte Säufer. Was von diesen Schilderungen haben Sie denn selber miterlebt und was sind literarische Übertreibungen?
Also ich habe natürlich in alle Milieus, die Sie gerade beschreiben, mal reingeschnuppert, wie man auf gut Deutsch sagt, habe lange auf dem Burschenschaftshaus gewohnt, bin Mitglied der AfD, war lange Mitglied bei den Identitären, kenne das alles wie meine Westentasche. Fest steht natürlich auch, dass viele der Schilderungen im Buch übertrieben sind, dramatisiert sind, dass nicht alles, was im Buch passiert ist, tatsächlich so passiert ist, und das ist aber eben auch nicht nur eine Art Schutz, sondern auch eine Art, Art und Weise, wie man diese Dinge dem Leser verständlich machen muss. Weil nicht alles, was so tatsächlich passiert ist, muss in einem Buch auch aufgefangen werden. Andererseits ist es natürlich auch wichtig, dem Leser zu vermitteln, welche Probleme es in der Rechten gibt. Und die sind auf die Spitze getrieben, die sind in einzelnen Situationen zusammengefasst. Das muss man, glaube ich, auch so tun, aber die Grundprobleme, die Sie auch in Ihrer Fragestellung sozusagen umrissen haben, die ist natürlich da. Dass es bei der AfD keine Anzugsträger ohne politische Ideologie gibt, das ist vollkommen unbestritten. Das ist eine Problematik, die zum Beispiel auch die sächsische AfD bekämpfen muss, beziehungsweise die sie stellen muss. Und das nicht anzusprechen innerhalb der Rechten, so im Sinne, wie das ja so ein bisschen in der Fragestellung so mitschwingt, eines Nestbeschmutzers, das kann nichts in der Sache sein, weil man muss diese Themen ansprechen. Diese Themen müssen angesprochen werden dürfen. Man muss ansprechen, dass es viele Dinge gibt, die in der Rechten nicht gut funktionieren, die besser laufen könnten, weil, das ist ja zum Beispiel im Osten von der Bundesrepublik Deutschland der Fall, das Wählerpotenzial ja da ist. Und nicht nur das Wählerpotenzial, sondern all derer, die sich ansprechen lassen durch Ideen, durch Neues, die abgeschlossen haben mit dem alten System der Bundesrepublik, mit ihren Ideen, ihren Politikern und ihren Parteien. Und denen muss man ja was Neues anbieten und nicht das Neue nur blau oder schwarz-gelb gewandet.
Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen Freitagabend und ein erholsames Wochenende. Wir sehen uns am Montag wieder hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.